Würde jetzt einigen hier nicht gefallen, aber Branding ist Bullshit. Wenn du als Selbstständiger, als Freelancer oder als Unternehmer am Anfang oder fortgeschritten wirklich wachsen möchtest, wenn du möchtest, dass am Ende des Monats mehr auf deinem Konto hängen bleibt, wenn du möchtest, dass die Kunden, mit denen du arbeitest, Leute sind, auf die du Bock hast, wo das Fulfillment gewertschätzt wird und du auch einfach Lust auf deinen Alltag hast, dann geht es nicht um Branding. Es ist ein wunderschönes Wort, das sich gut verkaufen lässt, um Leuten Honig ums Maul zu schmieren, aber es ist Bullshit. Von all den Unternehmern, mit denen ich auf Masterminds, privat zu tun habe etc., wo ich wirklich Einblick habe, wie deren Business läuft, kein einziger von denen sagt, Branding ist so eine wichtige Sache. Branding ist, was mir zum Durchbruch verholfen hat. Branding ist, was mir auch am Start extrem geholfen hat. Wenn du weniger als 50 bis 100.000 Euro im Monat machst, ist das erst recht nicht wichtig für dich. Stattdessen geht es um 5 Hebel, die ich dir heute durchgehen werde, hier auf dem Whiteboard. Aber vielleicht mal kurz vorneweg, um die Empfehlungen aus dem Weg zu räumen. Wenn du dich zum Thema Branding und was es wirklich bedeutet und was für einen Impact es hat, informieren möchtest, dieses Buch, große Empfehlung, The 22 Immutable Laws of Branding von Al Rees, Building a Story Brand von Donald Miller und für die pragmatischen Persuasion von Robert Cialdini. So, damit ist das Wichtigste schon gesagt zu dem Thema. Irgendwie dir einen Spruch ausdenken, für den du stehst, eine Positionierung, tolle Brandfarben auswählen etc. Ist mehr eine Sache, womit Leute halt Geld machen, anstatt wirklich, dass du damit Geld machst. Das ist, worauf der Ruf von Branding-Experten basiert und es gibt sehr, sehr wenige, auf die ich wirklich hören würde zum Thema Branding, dazu aber gleich nochmal mehr. Wechseln wir rüber zum Whiteboard und hier jetzt mal die Merkmale, auf die ich achten würde, auf die es wirklich ankommt. Und zwar ist es erstmal dein Angebot. Ne? Was bietest du an? Das hier ist jetzt nicht nur für Copywriter oder Automatisierer, sondern für allgemein Freelancer. Zielgruppe, wen sprichst du an? Wie liquide sind die? Wie handlungsbereit sind die? In welcher Bewusstseinsstufe sind die? Sichtbarkeit, wie kommst du, ob öffentlich oder ganz gezielt, vor Leute, die deine Kunden werden können? Conversion, wie bringst du diese Leute dazu, zu buchen bei dir? Fulfillment, was machst du für diese Leute? Und als Bonuspunkt nochmal die Nummer 6, Retention. Wie schaffst du es, aus einem Kunden mehr rauszuholen quasi? Wie schaffst du es, den Customer Lifetime Value zu steigern? Wie schaffst du es, dass diese Person nicht direkt wieder geht und dir vielleicht nochmal mehr Kunden durch Empfehlung gibt? Branding aber ist ja irgendwie so der Aufhänger von diesem Video, die Branding-Lüge. Branding heißt, jetzt mal definiert, das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Was wird über dich getuschelt, wenn du rausgehst? Hier vielleicht erstmal vorneweg. Gerade wenn du im ersten Jahr Selbstständigkeit bist, wenn du noch nicht sechsstellig, siebenstellig im Monat machst, niemand redet über dich. Niemanden interessiert, ob du im Raum bist. Da musst du erstmal hinkommen. Und dafür sind diese Sachen da, die wir uns heute angucken. Branding ist also erstmal unnütz, wenn es noch niemand interessiert, ob du im Raum bist oder nicht. Wenn noch nicht viel nach dir gegoogelt wird. Wenn noch nicht große Reichweite entstanden ist. Man kann sagen, okay, ich möchte mich als Mikro-Branding als Nischenexperte positionieren, so dass wenn jemand zumindest meinen Namen googelt, wenn ich den in der Akquise verwendet habe, dass dann dort irgendwie die Glocken klingeln oder dass die Person sieht, okay, da ist ein Podcast, da ist ein Artikel, da ist ein YouTube-Video, da ist ein LinkedIn-Beitrag, da kann ich schon ein bisschen drauf vertrauen. Aber meine Freunde, das ist nicht Branding, das sind grundlegende Vertrauenshebel, die du so oder so umlegen solltest, wenn du deinen ersten Kunden schon drin hattest. So, das mal zum Thema, was ist Branding und was ist da wirklich wichtig? Fangen wir an mit deinem Angebot. Idealerweise ist das wirklich etwas, was Leute nicht wollen, sondern brauchen. So, und was Leute brauchen, findet man immer an der Stelle, wo haben Leute ein Problem und dann wende ich mich nicht nur an Leute, die Probleme haben, sondern die auch tiefe Taschen haben tiefe Taschen. Deswegen sind B2B-Dienstleistungen halt ein idealer Einstieg in die Selbstständigkeit, weil du es hier direkt mit größeren Deals zu tun hast, als zum Beispiel jetzt bei einem Webshop oder sowas. Also das zum Thema Angebot schon mal, solche Leute auswählen. Und deswegen sind eben Sachen wie Copywriting und Automation hier so beliebt, weil das Sachen sind, Automation, die dort ansetzen, wo es Firmen wirklich interessiert. Weil was wollen Firmen am Ende des Tages alle? Was brauchen sie vielmehr? Es ist mehr Geld, Umsatz und Profit. Das ist keine mathematische Gleichung. Mehr Geld, sie wollen Kosten sparen, um auf das obige einzuzahlen, und sie wollen Zeit sparen, um auf das obige einzuzahlen oder um Zeit zu haben, mit diesem Geld auch was zu machen tatsächlich, um sich nicht nur krumm und bucklig zu arbeiten oder um eben Teamkosten zu entlasten, um mehr Profit zu haben. Also darauf zahlt alles ein. Und das macht Copywriting natürlich, indem es dazu beiträgt, durch Werbekampagnen, die Sichtbarkeit für das Unternehmen erzeugen, Ads zum Beispiel, die laufen, Videoskripte, Content etc., Content via E-Mails zum Beispiel, das zahlt alles darauf ein, dass mehr Leute hier kaufen. So, Automation, der andere Ansatz, ist ebenfalls hier relevant. Weil gerade wenn es um Zeit- und Kostensparen geht, dann gibt es eigentlich nichts Geileres, als eine geile KI-Automation dafür aufzusetzen. Wenn du schon mal beim Amt warst, dann weißt du, wie ineffizient Leute arbeiten können. Und in den meisten Firmen da draußen, meisten KMUs, in den meisten kleinen und mittleren Unternehmen, läuft das nicht anders. Leute wollen in ihrem Job ankommen und dort sich erstmal ausruhen und dort einfach Dienst nach Vorschrift machen. Und mit der Zeit wirst du einfach weniger effizient, hast du weniger Drive, außer du bist halt auf eine andere Art und Weise gepolt und somit ein A-Player für Unternehmen. Aber die meisten Unternehmen sind nicht voll mit A-Playern. So, und deswegen ist genau das ein Riesenengpass. Und da kann man mit KI-Automation super ansetzen, um Prozesse zu automatisieren oder auch das Marketing zu verstärken. So wie ich es früher schon gemacht habe zu Beginn meiner Freelance-Karriere, wo ich nicht nur eben Copywriting gemacht habe für die Leute, also quasi so das Auto geliefert habe, sage ich immer so, dass was eine Botschaft transportiert, sondern ich habe auch die Straße dafür gebaut, die Autobahn, die Infrastruktur mit Automation, ne, auf der diese Worte dann transportiert werden, also zum Beispiel mit E-Mail-Marketing-Systemen. Also, das ist wichtig, du brauchst ein Angebot. Dann, was deine Zielgruppe angeht, eine Sache, die viel zerdacht wird, am Ende des Tages ist es einfach eine Untergruppierung von deinem generellen Markt, dort, wo Leute etwas brauchen, wo du entweder einen Fuß in der Tür hast durch dein eigenes Netzwerk, vielleicht kennst du wen oder du kennst wen, der wen kennt, der dich empfehlen kann, wo du einfach mal einen Kunden, deinen ersten Kunden hast. Oder du hast schon bereits Kunden gehabt und kannst in einen komplett neuen Markt eintauchen. Zum Beispiel habe ich für die Firma Mindvalley, die kennst du vielleicht so, das, ich würde mal sagen, das große Vorbild von Greater. Mindvalley ist ein weltweit größter Anbieter von Kursen zu spirituellen und inneren Trainingssachen und Gesundheit und so weiter. Und 2017, 2018 war ich im Gespräch mit dem Geschäftsführer darüber, bei denen im Marketing-Team einzusteigen. Und ich war dann meine Beginnerphase als Freelancer. Und im Bewerbungsprozess dort wurde mir dann aufgegeben, okay, was würdest du denn für eine Business-Erweiterung bei uns machen? Und eine Sache, die für mich ein absoluter No-Brainer wäre, wäre, wenn die jetzt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung generell mal sind, von dort in Mikronischen reinzugehen. Zum Beispiel zu sagen, hey, wo ist vielleicht viel Suchvolumen im Bereich Sport? Vielleicht ist was gerade im Trend, Klettern gerade im Trend. Okay, was für Überlappungen, was für gemeinsame Schnittmengen gibt es zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Klettern, Bouldern etc.? Das hat mich damals sehr interessiert. Heute wäre das vielleicht Paddle Tennis oder Golf dann in anderen Märkten. Und dort könnte man, indem man die Hauptthemen auf diese Subthemen bezieht, sehr gut abräumen. Und so ist auch die Nischenauswahl als Copywriter oder Marketing-Automationsanbieter. Wir haben einmal Firmen generell, kleine und mittlere Unternehmen. Ich empfehle eher so von der Größe weniger als 50, vielleicht sogar weniger als 10 Mitarbeiter für den ersten Start, damit die Entscheidungsketten sehr einfach und lean sind. Und dort dann eben Firmen anzugehen, wo du das hier am besten machen kannst. Das heißt jetzt zum Beispiel für Copywriting, Firmen, die schon irgendwie einen Fuß online haben und Online-Kunden gewinnen wollen, dann musst du das nicht erstmal grundlegend für die aufsetzen. Bei Automation ist es Dienstleistungsunternehmen, die online sind mit hochpreisigen Produkten, weil dort gibt es auch sehr viel zu entschlacken durch Automationen. Und so wähle ich das aus. Und so kannst du durch dein Netzwerk oder durch eine Idee deine Nische vertiefen, wenn du schon Kunden hast, oder eine komplett neu finden, wenn du zum ersten Mal loslegst. Dann, neben Netzwerk, beim Thema Nischenauswahl, kommt es darauf an, dass du vielleicht dort eine Vorerfahrung hast. Das hilft. Hier geht es nicht darum, dass du das schon alles perfekt kannst oder dass du dort gearbeitet haben musst. Aber wenn du die Sprache von den Leuten sprichst, weil zum Beispiel, wenn du jetzt mit Medizinern arbeiten möchtest, du aus einer Medizinerfamilie kommst, dann ist das von Vorteil. Weil du kannst halt die Story erzählen. Hey, ich habe das schon als Kind gesehen, wie das so läuft in einer Praxis. Oder wenn es um einen Warenhandel geht für Gourmet-Delikatessen zum Beispiel. Vielleicht hast du da Berührungspunkte zu und kannst dadurch die Sprache der Zielgruppe sprechen und mit denen über ihr Business sprechen. Und das ist, was am Anfang extrem hilft. Netzwerk und Vorerfahrung. Ansonsten passen spezielle Neigungen oder wo du, ich sag jetzt mal, Berührungspunkte hast. Zum Beispiel, jeder von uns hatte schon mal mit seinem Vermieter zu tun oder die meisten, die mieten halt. Und dann gibt es auch eine Hausverwaltung. Und wenn man mal irgendwas zu regeln ist, ist das wie beim Amt sich da durchkämpfen. Und was ist bei all diesen Stellen, wo du als Kunde schon hängst, wo du vielleicht was eingekauft hast, aber keine professionellen Berührungspunkte oder Netzwerkpunkte hast, aber sagst, hey, ich habe dort schon mal gekauft oder ich habe die Dienstleistung in Anspruch genommen, wo dir aufgefallen ist, wo Sachen ineffizient sind oder wo einfach nicht so kommuniziert wird, dass Leute da tatsächlich kaufen würden. Also das macht eine Nische aus. Also darauf kommt es an. Sichtbarkeit, großes Thema, auch häufig missverstanden. Und hier versuchen sich dann Wannabe-Branding-Experten dann einzuschleichen, um dir zu zeigen, was du brauchst. Ich würde sagen, achte mal genau darauf bei diesen Leuten. Was haben die selbst in dem Bereich schon gemacht? Haben die es selbst geschafft, wirklich bekannt zu werden dafür, wer sie sind? Jemand, den ich da sehr fähig halte, ist ein ehemaliger Kunde von mir. Hermann Scherer zum Beispiel positioniert sich so als den Markenmacher und gibt da auch sehr viele coole Beispiele. Salt Bay ist, so heißt er genau. Das ist eins der Lieblingsbeispiele von Hermann Scherer zu Branding, die ich wirklich hilfreich finde. Nusret Gökçe, hat jeder vielleicht schon mal gesehen, das ist der Typ, der die Sachen so salzt. Das ist ein Fleischermeister, das ist ein Metzger, aber der hat daraus einen riesigen Hype gemacht. Der hat auf Instagram 52 Millionen, fast die Bevölkerung von Deutschland, Follower und er ist ein türkischer Fleischer. Das passt eigentlich nicht so zusammen. So, und das ist, woran du gutes Branding erkennst. Wer steckt dahinter? Wenn jetzt jemand ein Geheimtipp quasi ist, das ist kein Branding. Sichtbarkeit also. Sichtbarkeit, hier gibt es drei verschiedene Wege. Entweder, sagen wir mal, Nummer eins, du scheißt auf Sichtbarkeit. Ist nicht mal blöd. Und diejenigen, ich habe ja mittlerweile schon 1000 Leute dabei begleitet, ihre Selbstständigkeit aufzubauen, die Leute, die am schnellsten sind, die gehen diesen Weg eins. Unsexy, aber ist effektiv. Das heißt, sagen wir mal, du bist hier und hier ist dein Markt. Du hast keine Berührungspunkte zu denen und hier sind deine potenziellen Kunden drin, Firmen. Und anstatt darauf zu warten, dass du von denen gesehen wirst, springst du einfach rein ins kalte Wasser und holst dir die Fische, Speerfischen. Du gehst einfach an die Front, rufst an, klingelst, klopfst an die Tür, schickst DMs etc. So, damit, da hast du es vielleicht mit Ablehnung zu tun, aber hey, du bist proaktiv, du gehst voran, du musst dich da ein bisschen durchkämpfen und wenn einer ja sagt, dann hast du immer noch gewonnen und du bist der Letzte, der lacht. Insofern lass dir da nicht ausreden, dass dir Mühe geben und Sachen einfach mal gut mit Achselschmalz, Armschmalz, Hüftschmalz, du weißt, was ich meine, mit anpacken und Ärmel hochkrempeln, dass damit was verkehrt ist. Nummer zwei, und das ist vielleicht mal kurz als zusätzlicher Rant, ein Trend. Es gibt immer wieder Trends im Online-Marketing und auch in verschiedenen Trainingsbereichen oder überall. Ne? Es ist wie so Pendel, die hin und her schwingen. Mal ist das in, mal ist das in. Mal sind weite Hosen in der Mode, mal sind enge Hosen in. Mal ist viel Farbe in, mal ist schwarz und weiß in, etc. Also da gibt es Zyklen in Musik, in Kunst, in Mode, in Literatur, in Filmen, etc. Und so ist es auch in dieser Subnische von digitalen Marketing-Strategien. Mal sind Webinare in, mal automatisierte Funnel, etc. Mal ist Gas geben in, mal ist Chillen in. Und das ist tatsächlich eine Welle, die ich da draußen beobachte, wo Leute, die im Business ja einstecken mussten und gescheitert sind, gewissermaßen rumgehen und predigen, wie wichtig die Work-Life-Balance ist, was für sie wiederum nur ein Versuch ist, ein ordentliches Business aufzubauen. Nicht daraus, dass sie durch sind mit ihrem Business und es geschafft haben und sich jetzt zurücklehnen und anderen Leuten, die es auch geschafft haben, beibringen, mal durchzuatmen, was vielleicht nicht verkehrt ist, sondern die dann auf komplette Anfänger gehen und sagen, hey, ich habe schon ein bisschen was geschafft, bin jetzt aber wieder lazy und sag dir jetzt als Neuanfänger, du musst es genauso machen. Das ist leider nicht hilfreich. Deswegen mag ich es zwar so Dokus über Unternehmen, Unternehmer, Sport, Milliardäre etc. zu lesen und so weiter und finde das auch inspirierend, aber man muss halt klar unterscheiden, was für jemanden, der schon sehr weit ist und es geschafft hat, sagen wir jetzt mal, ein Milliardär, wenn das sein Vorbild ist. Oder die generelle Richtung, ne? Ist ja zumindest nicht schlecht, selbst wenn es 3 Nullen weniger sind. Das, was der jetzt heute macht, ist nicht das, was für dich am Anfang relevant ist, wenn du noch unter deinen 6-stelligen Monaten bist. Und wahrscheinlich auch mit 6-stelligen, wenn wir von Milliardären sprechen. Sondern, was haben die ganz am Anfang gemacht? Und du wirst in keiner Biografie von jemandem, dessen heutiges großes Ergebnis du bewunderst, finden, ich habe einfach nichts gemacht. Es gibt ein Buch, warte mal, ich zeig's dir mal hier, ultra inspirierend, Surrender Experiment. Genau, das hier. Das ist das perfekte Beispiel eigentlich für genau das, was ich sage. Dieser Herr, Michael A. Singer, echter Mensch, wenn wir den nachschauen, dann können wir seine Firma finden, die extrem groß wurde. Michael Singer Firma. Okay, jetzt sind wir hier im deutschen Raum. Author Company. So. Der hat eine gigantische Firma aufgebaut, als er versuchte, genau das nicht zu tun. Bevor ich dir jetzt, genau, Medical Manager. Co-founded Medical Manager in 1981. Ganz kurz, seine Story. Kriege ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dir erzähle. Ist in den 60ern, glaube ich, geboren in den USA und hat halt eine High-Performance-Karriere hingelegt. Ich glaube, Harvard, Jurastudium etc. Und hat dann Meditation entdeckt und Tiefe und Ruhe und Gott. Und hat dann gesagt, warte mal, was will ich mit dem ganzen Karrierekram machen? Ich will einfach nur auf meinem kleinen Stück Land, das ich mir jetzt gekauft habe, ich glaube, da war Ende 20, meditieren. Ich will einfach nur Ruhe, Natur. Ich baue mir eine Hütte und dann ging's los. Er hat einfach nur das gemacht und einfach eine Hütte gebaut. Und dann dadurch, dass er die Hütte gebaut hat, kamen jetzt Leute zu und haben gesagt, hilf mir meine Hütte zu bauen, hilf mir mein Haus zu bauen. Also das ist jetzt der grobe Abriss, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Und dann hat er ihnen halt damit geholfen und dadurch entstand eine Baufirma. Der wollte die ganze Zeit einfach immer wieder nur chillen, aber Leute kamen dann auf ihn zu, hilf mir damit, hilf mir damit. Und er hat auch seine Meditationspraxis beibehalten etc. Und hat auch ein Meditationszentrum dann aufgebaut. Aber dadurch entstand eine große Baufirma. Und durch die Baufirma, durch das Management davon und seine Berührungspunkte zur Technologie, entstand eine IT-Firma, die das gemanagt hat. Und dadurch entstand dann eine Medical Manager, eben dieses Äquivalent für Medizinfirmen, für Praxen etc. Also eine gigantische Firma, ich meine sogar eine Milliardenfirma, entstand dadurch, dass er versucht hat, nichts zu machen. Und auch ein beeindruckender Lebenslauf. Aber auch dort wurde er immer wieder, wenn du diese Biografie liest, diese Geschichte liest, eine sehr inspirierende Geschichte, immer wieder in heftigste Aktion gezwungen. So. Das nur mal kurz als kurzer Exkurs zu Mühe und Bemühungen und Trenderscheinungen. Der zweite Weg finde ich super. Sagen wir mal, hier bist du. Und hier ist dein Markt und du hast nach wie vor keine Berührungspunkte dazu. Und dann tust du, was ich Fischen nenne. Das heißt, du wirfst eine Angel aus. Das ist die Value-First-Outreach-Methode, indem du zum Beispiel einen Report rausschickst an diese Leute oder indem du eine kurze Videoanalyse ihrer Website machst, im Bereich Copywriting jetzt zum Beispiel. Oder du eben im Bereich Automation sagst, hey, ich erstelle gerne einen personalisierten Audit für dein Business und schicke ihn dir zu, no questions asked. Oder ich habe ein Stück Content vorbereitet, hast du Interesse und wenn dann angefragt wird, dann erstelle ich das erstmal. Und vielleicht sagt die Person nein, vielleicht sagt die Person nein, aber da das hier geleveraged ist, ne, du musst nicht immer reinspringen ins Wasser, sondern du schickst Mails raus zum Beispiel, die du vorbereitet hast, ist das sehr viel schneller. Die Ablehnung ist nicht so direkt. Und wenn jemand ja sagt, dann kommt diese Person ja auf dich zu. Und sagen wir mal, von 10 sagen nur 2, interessiert mich, erzähl mir mehr. Da kommt diese Person näher an dich ran und ihr könnt euch miteinander unterhalten. Und es ist deutlich einfacher, diese Person dann als Kunden zu gewinnen. Wir reden hier von Sichtbarkeit, ne? Aber wir reden hier von Umsatz bzw. Profit. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, die ganze Zeit zu posten und zu hoffen, dass jemand auf dich zukommt. Das ist allerdings Weg Nummer 3. Auch legitim, dauert länger und ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Das heißt, du bist hier und du erweiterst deine Reichweite einfach, indem du beständig viel guten Content erstellst. Also hier bist du und du postest und du postest und du postest. Und irgendwann überlappt das halt mit dem Pool, sag ich jetzt mal, deiner Zielgruppe und die Leute kommen dann auf dich zu. Das geht, das gibt's. Gibt Leute, die sich ganz spezifisch auf Content-Strategien fokussieren. Das ist allerdings keine Sache, die schnell funktioniert und mein Favorite ist 2 und 3 zu kombinieren, sodass du hier schon mal erste Kunden gewinnst, aber währenddessen auch beständig hier schon mal Mehrwert lieferst und eine Reichweite aufbaust, sodass es immer, immer leichter wird. Das ist das Thema Sichtbarkeit. So, Conversion. Conversion bedeutet, eine Person hat dich gesehen, schon mal, ihr sitzt euch digital gegenüber. Wie wird dadurch ein bezahlter Auftrag, wo du echt eine Bezahlung bekommst? Und hier geht es natürlich um deine Verkaufsfähigkeiten. Ne? Verkauf, ein dreckiges Wort heutzutage, aber es bedeutet einfach vermitteln, dass du ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin, ein Dienstleister, Dienstleisterin bist, in was auch immer du anbietest. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Am Anfang haben wir einen Smalltalk, einfach um sich mal ein bisschen zu beschnüffeln sozusagen. Dann setzt du den Rahmen und gibst einen groben Ablauf davon, wie das Gespräch laufen wird. So übernimmst du schon die Führung. Und dann geht es nicht darum, einen Monolog zu halten, sondern Fragen zu stellen in der nächsten Phase. Du führst durch Fragen und findest heraus, wo steht dein Gegenüber aktuell und warum zur Hölle ist der jetzt mit dir im Gespräch? Das ist die Frage, die wir klären wollen. Warum nimmt die Person sich wirklich Zeit? Warum jetzt? Warum du? Und was wäre ein ideales Szenario? Was wäre ein ideales Ergebnis? Dann kannst du ein bisschen davon erzählen, wie du das lösen würdest und im Anschluss erstellst du ein Angebot. So, gibt natürlich Mittel und Wege, um Angebote sehr sexy zu machen, sodass Leute dann auch wirklich Lust darauf haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Tages kommt es auf den Verkauf an der Stelle an, der einfach ein authentisches, mehrwertreiches Gespräch sein darf. Neben dem gibt es aber auch Trust Assets, die du erstellen kannst. Das bedeutet, wenn diese Person jetzt, nachdem euer Call vereinbart wurde, rausgeht, und dich googelt zum Beispiel, was findet die dann? Es hilft, eine simple Website online zu haben. Muss nicht fancy sein, muss nicht krass herausstechen, aber einfach, dass eine da ist. Zeigt, dass du ein echter Mensch bist. Ein sauberes LinkedIn-Profil hilft natürlich, um zu sehen, dass du ein echter Mensch bist. So, und dann hilft natürlich noch Content, wenn du einen hast. Das könnte zum Beispiel YouTube-Videos sein, wo du einfach mal ein paar Konzepte erklärst, die du für Kunden umsetzt oder Fallstudien beschreibst von Dingen, die du für deine Kunden umgesetzt hast. Mit KI-Automation lässt sich das auch super in Blogartikel zum Beispiel übertragen. Du könntest auch ein Newsletter haben. So, das sind alles Zusatzdinger. Ein Hack möchte ich auf jeden Fall hier noch mitgeben in Sachen Conversion. Manchmal willst du einen großen Auftrag. Oder eigentlich immer willst du den größtmöglichen Auftrag. Aber eine Sache, die dazwischen hilft, ist zu sagen, hey, lieber Kunde, wenn du noch nicht ready bist zu buchen, egal ob es jetzt um Copywriting oder Automation geht, dann lass doch einfach mal einen Workshop machen, wo wir Punkte 1, 2, 3 durchgehen und klären und du hast dadurch eine Strategie, die du dann selbst umsetzen kannst oder ich helfe dir bei der Umsetzung. Und entweder entsteht hier ein kleiner Workshop-Auftrag und danach ein großer Auftrag oder halt nicht. Aber zumindest hast du was gelernt, du hast einen tollen Kontakt aufgebaut und vielleicht entsteht in der Zukunft, wenn du 30 Tage später nachfasst, was ich immer machen würde, wichtiger Teil der Kundengewinnung, das Follow-up, ein Auftrag. So, Fulfillment und Retention nehme ich jetzt mal in einen gemeinsamen Block, also tatsächlich das tun, wofür du bezahlt wurdest. Hack 1, werde gut in dem, was du tust. Hack 2, hol dir jemand, der noch besser ist in dem, was du tun möchtest, als du es bist, um dir Feedback zu geben, weil so wächst du schneller und so kannst du sicherstellen, dass du immer wirklich einen Mehrwert lieferst. Und wenn du diesen Kunden dann behalten möchtest, hab ein Auge ab dem ersten Tag darauf, was sein Business ist, was er so sagt, was noch so Ziele sind. Stell Fragen, sei interessiert. Löcher den wirklich. Wo soll die Reise bei dir hingehen? Was steht als nächstes an? Wie lief diese Kampagne? Was wollt ihr eigentlich damit machen? Ich habe das bei euch auf Social Media gesehen. Was ist damit? Lern sein Business gut kennen. Und dadurch wird er oder sie dir ohnehin mehr erzählen. Du wirst mehr Ansätze finden, wie du mit deinen Kompetenzen wirklich helfen kannst. Und dann, wenn sich das erste Projekt so langsam dem Ende neigt oder gerade ein Win entstanden ist, ist ein super Moment, um den nächsten Schritt zu platzieren. Hey, wir haben jetzt gerade das geschafft und du hast schon häufig davon geredet. Wollen wir nicht mal das angehen oder zumindest einen Termin machen, in dem wir mal besprechen, wie das aussehen kann? Das ist die Magie hier in Sachen Fulfillment und Retention. Und am Ende des Tages ist das, wie eine solide Selbstständigkeit entsteht. Wenn du das die ersten 3, 6, 12 Monate machst, dann kommst du auf ein Pensum, wenn du gut bist in dem, was du tust, besser wirst in dem, was du tust und dir Mühe gibst, wo du 5-stellig im Monat verdienen kannst. Wenn du jetzt möchtest, dass du mehr Reichweite hast, wenn du deine Tätigkeit ein bisschen ändern möchtest, wenn du mehr herausstechen möchtest in deinem Markt, wenn du größere Deals abschließen möchtest, dann ist der nächste Hebel eben nicht Branding, sondern der Hebel ist zu gucken, okay, die Leute, denen ich bereits diene, wie diene ich denen noch nicht? Ein bisschen humble sein. Schauen, wo kann ich noch mehr Mehrwert liefern? Und wie kann ich durch diesen gestiegenen Mehrwert, den ich liefere, durch mehr 1-zu-1-Hilfe, die ich gebe, durch mehr, dass ich Done For You mache, durch mehr Systeme, die ich habe, durch mehr Volumen, das ich bieten kann, mehr Posts zum Beispiel, indem ich Outsourcing betreibe. Durch all diese Mittel und Wege, wie kann ich mehr Mehrwert liefern? Und das ist, wo du wirklich unternehmerisch wirst, weil Apple ist nicht Apple geworden, dadurch, dass sie Computer rausgebracht haben und dann das krasseste Branding betrieben haben, sondern indem es ein gutes Produkt war. Das iPhone ist revolutionär in dem, was es tut, aber nicht indem es jedes Jahr dann seine Preise verfünffacht hat und jetzt 50.000 Euro kostet, sondern indem die ganze Zeit geschaut wird, wie können wir es günstig, günstig, günstig anbieten. Apple ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil du ein vergleichbares Handy für sehr viel günstiger bekommst. Aber es wird immer geguckt, wie können wir den größtmöglichen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Kosten intern senken. Und das, was dann übrig bleibt dazwischen, dieses Delta, was deinen eigenen Markenprofit ausmacht, das basiert auf deinem Ruf. Ein Ruf, der dir vorauseilt, wenn du gut bist in dem, was du tust, gut zu Menschen bist, dir Mühe gibst und selbst wenn mal was daneben läuft, gut kommunizierst und dir Mühe machst, es wieder auszugleichen. Das ist das krasseste Branding, was du überhaupt nur betreiben kannst. Dementsprechend viel Erfolg in deiner Umsetzung. Dein Max. Ciao.